Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Nach einer knappen Wochenpause sind wir wieder zurück und wollen uns natürlich mit den wichtigsten Themen beschäftigen, denn es gibt viel zu besprechen. Es gab wieder einiges zu bereden in der Bundesliga, denn es ist weiter, ja, unglaublich wild. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Also man kann einfach diese Spieltage nicht vorhersehen. Wir haben es heute am Montagabend schon wieder gesehen mit der Partie der VfL Gummersbach in Metzler, wo sie verlieren, obwohl sie ja vorher die MT Meldung zum Beispiel noch geschlagen haben. Also das ist brutal spannend. Wir wollen drauf schon natürlich auch auf die großen Krisenclubs aus dem Norden. Und aber natürlich auch den Blick werfen auf die Frauen, denn dort hat ein Umzug für Wirbel gesorgt. Und mein Name ist Sebastian Müller. Ich hoffe, das heute natürlich nicht alleine, sondern heute wieder Robin Bulls an meiner Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Schön, wieder dabei zu sein. Nach diesem, ja, doch recht spannungsgeladenen Wochenende mit einem echt coolen, spannenden Topspiel, wo sich ein Team doch halbwegs wieder rehabilitiert hat, würde ich behaupten.
Ja, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, denn der THW Kiel ist, der gibt ja wirklich gerade Höhen und Tiefen. Also es ist ja wirklich verrückt, wie es gerade abläuft. Wenn wir uns die Woche anschauen, ist sie sehr gut zu Ende gegangen aus Kieler Sicht mit dem wichtigen Sieg gegen die Füchse Berlin. Aber lass uns mal mit dem anfangen, was sie vorher gezeigt haben. Im Heimspiel der Champions League gegen Aalborg verlieren 18 zu 27, die geringste Heimtoreanzahl jemals in der Königsklasse. Und das lag nicht zuletzt daran, dass Niklas Landin einen bombastischen Tag hatte bei seiner Rückkehr. Und ja, der THW einfach mal wieder dieses schlechte Gesicht gezeigt hat, möchte ich es mal zusammenfassen.
Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nachher nur eine Zusammenfassung geschaut. Und als ich reingeguckt habe, habe ich mir die Augen gerieben und gedacht, das kann nicht sein, das Spiel läuft noch. Weil ich einfach nicht glauben konnte, dass der THW 18 Tore geworfen hat. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz lange blättern, um herauszufinden, um nachzugucken, wann Kiel das letzte Mal unter 20 Toren geworfen hat in einem Handballspiel. Sowohl nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene. Und ja, das war eine totale Katastrophe. Also ein Riesenfiasko für den THW. Und so haben sie sich, glaube ich, die Rückkehr von Niklas Landin nicht vorgestellt, aber er hat denen natürlich komplett den Zahn gezogen und also jedes Wurfbild scheinbar gekannt von jedem Spieler, weil 18 Tore auf dem Niveau, wann erleben wir denn mal ein Handballspiel auch in der HWL, wo 18 Tore geworfen werden und das dann auch noch von der Heimmannschaft? Das war wirklich eine Demütigung, muss man ganz einfach so sagen.
Definitiv, das war ja sehr, sehr überraschend. Ich meine, auch nur 6 Tore in der ersten Halbzeit geworfen. Das ist ihnen zuletzt 2001 passiert, dass sie mal 6 Tore in nur einer einzigen Halbzeit geworfen haben. Also das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und dann, wenn ich mir das dann auch anschaue, wie sie dann am Sonntag auftreten, wo sie dann wirklich eine Reaktion zeigen, ist es wirklich so, wo ich so denke, so ja, das ist sehr, sehr schwankend in der Leistung, was man vielleicht aber auch erwarten kann angesichts dieses ja auch jüngeren Rückkommens, den sie dort haben. Aber wenn ich es mir dann halt anschaue, auch gerade das Spiel jetzt gegen die Füchse, war es halt, ich sag's mal in Anführungsstrichen, die alte Garde, die halt diesen Sieg geholt hat. Ne? Ein dummer Gudufenjok, der vielleicht noch wirklich nochmal, ich glaube, das beste Spiel in den letzten Monaten gemacht hat, was ich von ihm so nicht erwartet habe, hat er wirklich toll gespielt, wirklich vorweggegangen, also wirklich als Leader gewesen, mit einem gut aufgelegten Defensive, mit einem Bellasen hinten drin, der das auch gut gemacht hat, den ich sowieso sehr, sehr stark finde. Also er macht dort wirklich hinten richtig, richtig gute Arbeit, hat es auch schon gegen Aalborg gezeigt, aber es ist halt so ein bisschen ja irgendwie untergegangen unter der schlechten Leistung von der Offensive. Und das war wirklich so, dass wenn das dann mal alles stimmt und alle auf einem Leistungslevel sind, dann können die auch jeden schlagen, aber das ist halt so dieses Thema, wann machen sie es mal? Also das ist wirklich zu einfach so krass unterschiedlich, dass ich mir einfach so nicht erklären kann.
Ja, es ist zu wenig Konstanz im Spiel und ich habe auch nicht so ganz das Gefühl, dass was man eigentlich vom THW kennt, dieses Selbstverständnis und dieses Bewusstsein, ne? Also ich glaube, dass man schon den THW Kiel immer mal so ein bisschen, gerade wenn man mal eine Parallele zum Fußball ziehen will oder möchte oder es mal macht, einfach mit dem FC Bayern vergleichen kann. Dieses Bewusstsein, wir können jedes Spiel immer zu jeder Zeit gewinnen. Das ist diese Saison einfach so ein bisschen, finde ich, bröckelig, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, Also es hat mich total überrascht, dass die Füchse Berlin dann doch mit 4 verloren haben am Ende. 30-26 ist das Spiel ausgegangen. Sie waren in der ersten Halbzeit immer mal wieder dran. In der zweiten Halbzeit war es auch jetzt nicht immer total deutlich, aber irgendwie hatte Kiel schon das Spiel, sage ich mal, ja, kontrolliert. Belancé hat dann natürlich im entscheidenden Moment in der zweiten Halbzeit auch ein paar Paraden nacheinander gezeigt. Aber Kiel hat mich überrascht, aber auf der anderen Seite hat mich Kiel diese Saison natürlich auch im negativen Sinne überrascht. Eben genau dieses Bewusstsein, wir können diese Spiele gewinnen, zu viele einfache Spiele verloren. Ja, und jetzt gegen die Füchse Berlin natürlich, du hast ihn angesprochen, also das war ein Sieg der Willensleistung von Domagoj Duvnjak. Würde ich einfach mal so hinstellen. 9 Tore gemacht bei 14 Versuchen, unglaublich stark, also wirklich so vorneweg marschiert einfach und dieses, ich hau mich wirklich in alles rein, was da ist und total spannendes, gutes Wurfbild, ne? Verdeckte Unterarmwürfe, aber auch aus der zweiten Reihe, aus dem Rückraum, 1 gegen 1, also wirklich, da hat er nochmal richtig, richtig groß aufgespielt und gezeigt, dass er ja vor einigen Jahren noch einer der besten Spieler der Welt war.
Ja, das hat man ihm noch definitiv angemerkt. Und ich meine, defensiv ist ja immer noch eine ganz, ganz wichtige Variante, aber halt offensiv hat er in den letzten Wochen und Monaten ja wirklich fast gar nicht mehr eine große Rolle gespielt. Natürlich auch bedingt dadurch, dass man einfach natürlich auch ein bisschen älter ist. Ist er jetzt auch schon 35, glaube ich. Also von daher ist es auch nicht mehr so auch seine große Aufgabe, da offensiv so eine große Rolle zu nehmen. Zumal man ja auch da wirklich viele junge Leute mit dabei hat, aber das muss man halt schon noch sagen. Man merkt auch schon an, dass Leute wie einen Skipper Gutu, Unai Skipper Gutu, einen Valinius, aber auch einen Erik Johansen natürlich auch noch schwankende Leistungen haben, was ja auch komplett legitim ist. Aber was mir so ein bisschen auffällt immer bei den Kielern ist, dass du auf der einen Seite gar keine Entlastung auf Rückraum rechts hast. Also Gubindo ist wirklich bisher eine totale Enttäuschung auf der Position. Der hat ja wirklich gar nichts gerissen in den letzten Spielen irgendwie. Also ich glaube, ich kann mich nicht an ein Tor erinnern, vielleicht mal eins, was mal irgendwie untergegangen ist, aber der ist wirklich gar keine Rolle. Und was mich halt so verwundert, ist eigentlich Nikola Billig, weil wenn ich mir angucke, dessen Vertrag läuft aus und das ist eigentlich, wenn man das so nimmt, auch natürlich jetzt auch sein Team. Er ist im Mannschaftsrat, wenn ich mich nicht täusche, einer der Vizekapitäne und er, an ihm liegt es jetzt eigentlich. Er soll eigentlich diesen neuen THW führen, aber diese Rolle scheint ihn irgendwie komplett zu überfordern. Also das ist wirklich auch jetzt gegen die Füchse. Er hat kaum gespielt, also wirklich vielleicht 10, 15 Minuten. Das ist von einem Mann, der eigentlich das Gesicht dieses Vereins werden soll, einfach zu wenig. Und da dürfte es dann auch für ihn einfach sehr knapp werden. Und da merkt man dann auch in dem Team, finde ich einfach, dass diese Lücke zwischen routiniert, erfahren und dann den Jungen einfach zu groß ist und dass da einfach so Leute jetzt so zwischen so 25, 26, weiß ich schon, so 2, 3 Jahre Erfahrung in der Bundesliga gesagt haben, auch schlecht schon beim THW Kiel, das fehlt ihnen einfach so ein bisschen und ich glaube, das tut einfach durch in solchen Phasen weh, weil du einfach ja das nicht so gewohnt bist gerade und auch von jungen Spielern auch nicht erwarten kannst, dass die halt in jeder Woche und in jedem Spiel 100% verlangen, weil sie natürlich auch einfach auch noch in der Phase sind, wo sie noch lernen, wo sie sich noch anpassen müssen, auch vom Körperlichen halt, dass sie da halt auch natürlich so, ja, auch bereit dafür sind, immer 100% zu gehen, weil man natürlich auch in anderen Ligen das einfach nicht so hat wie in der Bundesliga mit Champions League mit dabei. Also ich denke, das merkt man auch schon, dass da der THW Kiel vielleicht dann nochmal nächstes Jahr nochmal in irgendeiner Form nachbessern muss, weil ich glaube nicht, dass das damit helfen wird, dauerhaft dann da ganz, ganz oben mitzuspielen, wenn man dann immer solche schwankenden Leistungen hat.
Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Und zum Thema Nikola Billig muss man ganz einfach sagen, er ist Rückraumlinker und will eigentlich eine Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen und vorangehen. Von der Qualität her und der Präsenz auf dem Platz ist er für mich auf Rückraum links ganz klar die Nummer 2, weil Erik Johansson einfach besser ist. Wenn Erik Johansson auf dem Platz steht, der hat mehr Präsenz, mehr Torgefahr. Nikola Billig ist unglaublich begnadet im 1 gegen 1, aber er nimmt sich zu selten Würfe aus der zweiten Reihe. Und was macht Erik Johansson? Erik Johansson wirft Tore aus was? 12 Metern? Das ist ja verrückt. Also der Mann schraubt sich hoch wie sonst was und hat eine Fackel im Arm. Sorry, aber das ist unglaublich. Erik Johansson ist für mich so der klassische, mustergültige halblinke Steinewerfer. So ein richtiger Steinerschmeißer. Der hat zwar am Ende, gut, jetzt hat er diesmal hat er nicht so viele Versuche, ne? Ja, 2 von mir, 50%. Aber wenn der durchspielt, dann hat der mindestens 14 Versuche auf der Uhr. Davon macht er vielleicht 8 rein oder 9 und dann ist okay so. Und ja, Kiel wird unglaublich was tun müssen, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das ist ihnen auch bewusst so. Und diesen Umbruch leiten sie ein. Und ich glaube, dass da auch keine Unruhe entsteht so. Jetzt, also zumindest wünsche ich es ihnen, dass keine Unruhe entsteht und dieser Umbruch vielleicht auch dann mal ein Jahr oder vielleicht auch mal 2 dauern darf.
Ja, ist halt die spannende Frage. Also man nach außen macht man ja auch dieses Bild und klar, ich meine, die Kritik von Pekeler war ja auch jetzt auch ziemlich deutlich, sozusagen, wir sind Kinder und keine Männer. Waren ja auch schon deutliche Worte, wo Nicher sagt, so ja, ich wünsche mir, dass man da öffentlich und auch kritisch drüber sprechen kann, wo ich mir auch denke, es können ja auch keine Männer sein, wenn du da halt einen 20-jährigen Shibaguto hast, einen 21-jährigen Johansson oder Johansson ist 24 und Walnuss 21, also sind ja noch junge Spieler, also die brauchen einfach natürlich noch, um so eine Erfahrung wie ein Pekeler zu haben, das ist einfach so, also da will ich das mir nicht mit dem übergehen, aber klar, so ein Nikola Billig, ich denke, das könnte für den gerade auch angesichts des auslaufenden Vertrags wirklich eng werden in diesem Jahr, dann da wirklich den neuen Vertrag zu bekommen, weil, wie gesagt, so richtig groß für ihn fehlt, tut er sich zurzeit nicht, ähnlich wie es auch in Rubino beispielsweise tut, also da, glaube ich, hofft man, dass Steffen Weinhold möglichst schnell wieder zurückkommt und auch, dass das Kreisläuferspiel ein bisschen besser funktioniert, also auch das finde ich, wo man ja eigentlich wirklich 3 gute Kreisläufer hat, ne, also ich finde Pekeler, Winczek ist ein tolles Duo und auch Peter Überby hat sich wirklich da reingefuchst, auch defensiv finde ich das echt gut, aber offensiv stellt man die viel zu wenig irgendwie, kriegt man die Möglichkeiten, das über die zu spielen, wird viel zu wenig gesucht, also auch da würde ich mir irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie wünschen, also in der Champions League hatten die zusammen 3 Würfe. Bei der Qualität, das ist zu wenig. Da muss man sich mehr einfallen lassen, muss man die besser rausspielen. Weil wenn du schon solche Qualität hast und auch ein gewisses Teil von deinem Gehaltvolumen investierst, solltest du auch gucken, dass du natürlich auch die Jungs bestmöglich einbindest. Aber ich denke, da gibt es gerade so viele Probleme, das mit Sicherheit 1. Und dann schauen wir mal wirklich, ob die ja ruhig bleiben. Weil das ist hier die größte Frage. Klar, man ist Meister, man weiß auch schon, glaube ich, so ein bisschen, okay, das könnte schon ein bisschen schwierig werden, haben sie auch vor der Saison mit Sicherheit gedacht, aber Champions League wollen sie mit Sicherheit schon spielen, also da könnte es dann vielleicht, wenn es dann wirklich nicht besser wird, ein bisschen eng werden, aber das wird man mal sehen, weil die Bundesliga ist verrückt, da ist glaube ich noch alles möglich.
Ja, aber der Sieg jetzt gegen den ungeschlagenen Tabellenführer kann natürlich auch einfach ein Startschuss sein, ne? Also das kann Kiel beflügeln und die Mannschaft hat auch nichtsdestotrotz weiterhin die Qualität, eine Serie zu starten. Also die können auch einfach mal 10, 15 Spiele am Stück gewinnen. Vor allen Dingen, was kommt? Jetzt kommt Stuttgart, Stuttgart kommt als nächstes, der BRC kommt danach, Erlangen kommt danach, Eisenach kommt danach. Sorry, aber das sind alles Siege. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Kieler da jetzt so ein bisschen in den Flow kommen. Bis Ende Dezember, bis in diesem Jahr vielleicht kein Spiel mehr verlieren.
Das kann durchaus sein. Also zumindest Bundesliga, ich weiß gar nicht, wie es mit der Champions League aussieht, was da noch an Partien ausstehen. Gut, klar, Aalborg, das Rückspiel
ist in jetzt. In der Champions League dürfen wir nicht vergessen, ne? Abgesehen von dem Spiel gegen Aalborg.
Und Kohlstadt.
Ja, stimmt, Kohlstadt war auch noch dabei, ja. Sorry. Ja.
Ja, aber ich meine, du hast in Paris gewonnen, du hast Kielce bezwungen, du hast Szeged daheim bezwungen, also von daher sind auch schon wichtige und gute
nicht schlecht, Siege. Da haben sie sich nicht schlecht geschlagen und da ist auch noch alles offen, also wird, ja, die Wochen der Wahrheit, jetzt schon, für Kiel.
Das ist definitiv so. Ich will jetzt mal eine kurze Pause machen und dann kommen wir gleich zurück und sprechen über den großen Konkurrenten, auch aus dem Norden, die SG Flensburg-Handewitt, und auch da ist es ja auch schon ein bisschen brenzlicher geworden zwischenzeitlich, aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. So, jetzt sind wir zurück und wollen uns mit dem großen Rivalen des THW Kiel beschäftigen, der SG Flensburg-Handewitt, die ja auch einen durchwachsenen Start haben. Mit 6 Minuspunkten stehen sie zumindest noch relativ gut da vergleichsweise, also da ist es noch nicht ganz schlimm im Vergleich zu den 10 Minuspunkten, die jetzt die Kieler schon haben. Aber auch da war es schon so ein bisschen knirschend, ne? Man darf das nicht vergessen, hat er nicht so ganz so funktioniert, wie es sich das vorgestellt. Gerade auswärts tun sie sich doch sehr schwer. Aber dann kommen jetzt die Rhein-Neckar-Löwen in so einer Phase, wo du denkst, okay, das könnte vielleicht ein bisschen kippen. Und dann zeigen sie wirklich eine gute Leistung. Und vor allen Dingen haben sie halt Kevin Möller, der in der ersten Halbzeit 17 Bälle pariert. Was war das bitte für eine brutale Leistung von ihm?
Das ist komplett absurd. Der hat in der ersten Halbzeit hat er mehr Bälle gehalten, als seine Mannschaft Tore geworfen hat. Die Quote war bei 61%. Also, ne, ich erinnere mich nur dran, dass der Kommentator nach der ersten Halbzeit gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann ist das hier Weltrekord. Das hat es noch nie gegeben, seitdem diese Daten erfasst wurden. Gut, am Ende ist es dann nicht natürlich bei dieser 61% geblieben, aber das ist ja trotzdem. Aber wer hat denn bitte schön das Torhütergespann, von dem du das erwartest? Das ist halt die SG Flensburg-Handewitt. Es ist das mit Abstand beste Torhütergespann in der ganzen Bundesliga. Kevin Müller hat es jetzt einfach mal wieder bewiesen. 17 Paraden, komplett verrückt einfach. Das ist ein wahnsinnig, also und dann bist du in den Köpfen der Spieler drin. Ne? Also sorry, aber mit der ersten Halbzeit können die Rhein-Neckar-Löwen nicht mehr gewinnen. Es geht nicht.
Nee. Und das, obwohl der David Speth auf der anderen Seite ja gar nicht so schlecht gewesen ist. Das dürfen wir gar nicht vergessen. Also er hat ja auch 10 Paraden in 35 Minuten, das Quote von 37%, das ist ja auch eine tolle Quote, aber du hast halt einfach Kevin Möller, der hat einfach doppelt so viele Bälle halt wie du. Und es war unglaublich brutal anzusehen. Also ich habe selten so eine starke Torhüterleistung gesehen in einer Halbzeit. Das war schon von einem anderen Stern einfach, ja.
Ja, absolut. Ne? Also auf der anderen Seite. Die Torhüterleistung war auf beiden Seiten sehr gut. Kevin Müller sticht dann auch natürlich nochmal heraus. Aber man, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, was war denn bitte mit den Spielern los? Also die Quoten bei diesem Spiel, egal bei wem du dir anguckst, waren halt auch alle wirklich teilweise unter aller Kanone. Also da sind vier, fünf Spieler dabei, die gerade mal so um die 50% Quote geworfen haben.
Ja, ich glaube, der Einzige, der auch dann wirklich in der ersten Halbzeit konstant Tor geworfen hat und mehr als eins geschafft hat, war Gierke Löke, der gegen seinen neuen Arbeitgeber dann ja schon mal ein bisschen gezeigt hat, warum man ihn verpflichtet hat. Ne? 9 Tore bei 16 Würfen, also ein bisschen überhalb der 50%-Marke gewesen. Aber er hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und das wird mit Sicherheit auch, glaube ich, dem Team helfen, denn Teito Einarsson ist jetzt nicht so stark gewesen in diesem Jahr. Ja, und die Flensburg haben sich jetzt schon ein bisschen aus der Krise rausgeworfen. Klar, die Gegner waren jetzt ein bisschen einfacher, ne, mit daheim gegen Eisenach, da auswärts in Erlangen, wo man auch definitiv zurzeit gewinnen kann. Und jetzt kommen so ein bisschen so noch ein paar unangenehme Gegner bis zum Saisonende mit Melsungen. Gummersbach ist auch nicht so eine ganz einfache Auswärtsreise jetzt am Wochenende. Aber ja, also das war schon ein bisschen eher so wie es aussieht. Klar, das war auch mit Sicherheit noch nicht alles rund. Ich finde auch da ist die Rotation ein bisschen klein noch bei der SG, aber es wird zumindest so langsam, möchte ich es mal sagen.
Total. Für wen es mich gefreut hat, wer fast das beste Spiel diese Saison bisher gemacht hat, war Jim Gottfriedsson.
Ja.
Der ist noch nicht so ganz in diese, also der ist echt schlecht in die Saison gekommen. Noch nicht so ganz, wäre ein bisschen, ja, ihm doing him a favor so, aber ne, ich liebe ihn halt auch einfach. Für mich ist es einfach. Ah, ist ja ein so großartiger Mittelmann, aber dieses Spiel war schon, also wirklich mit eins der besten, das er diese Saison gezeigt hat. Er hat 5 Tore gemacht, 5 Assists dazu, also das ist schon eine saustarke Statistik und endlich wieder Torgefahr von ihm, ne? Das ist so sein Markenzeichen auch gewesen, was er zuletzt hat so ein bisschen vermissen lassen und wenn Jim Gottfriedsson natürlich so richtig in Schwung kommt, dann wird das auch wieder, dann wird Flensburg für mich trotz 6 Minuspunkten, ja, um den Titel mitspielen, wie wir es vor der Saison beide natürlich auch total vermutet haben mit der Aufstellung,
Ja.
beziehungsweise mit den, ne, mit den Zugängen.
Ja, definitiv, da müssen sie auch mitspielen. Und ich meine, Jim Gottfriedsson, hast gesagt, er ist 29 Tore mit 5 Toren jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen seinen Saisonbestwert eingestellt. Also es ist schon. Ja, wirklich wenig, muss man wirklich einfach so sagen. Das ist schon wirklich sehr ungewohnt. Und das hat die Flensburger auch geschafft, ohne Simon Pitlick, der ja auch zurzeit ein bisschen ausfällt. Und leider ist es auch schon wichtig, dass man das auch dann ohne ihn schafft. Und ich muss einfach sagen, auch Lasse Möller, der ist auch zwar jemand, der aus 12 Metern werfen kann und dann auch wirklich mal schlechte Quoten haben kann, mit 9, 5 von 9 auch nicht eine super Quote, aber wenn der halt mal in Fahrt ist, dann trifft der auch relativ gut vergleichsweise. Und da hat der wirklich einen Hammer, den du erstmal halten musst, den du erstmal verteidigen musst. Also es ist dann schon auch, glaube ich, auch ganz gut für die Flensburger auch mal so einen anderen Spieler halt zu haben. Halt nicht diesen klassischen 1 gegen 1 Mann, den du auch mit Gottfriedsson hast, den mit Smith auf der anderen Seite hast, sondern wirklich auch mal so einen jemanden, der dann auch mal aus 11, 12 Metern das Ding in die Lotterlatte knallen kann. Also ja, es wird langsam bei der SG, würde ich es, glaube ich, mal so zusammenfassen. Vor allem, wenn du die Torhüter hast, ich glaube, dann wird es immer besser werden. Definitiv. Lass uns auf Melsungen zu sprechen kommen. Ne, so das Team, was wir auch dann wirklich sehr gut angefangen hat, steht immer noch auf Platz 3, sind immer noch in einer sehr guten Form, aber das Spiel gegen Barling war wirklich total kurios. Sie hatten eine Phase, wo sie 18 Minuten lang kein einziges Feldtor geworfen haben und gewinnen trotzdem mit 2. Also, wie geht das, Robin? Wie geht das?
Ja, spricht nicht für die Qualität dieses Handballspiels, würde ich mal behaupten. Es war auf jeden Fall kein Leckerbissen zum Zuschauen. Also da wurden die Melsunger Zuschauer echt mal nicht verwöhnt. Ne? Also von Balingen erwarte ich es ja, dass sie ein zähes Spiel den Melsungern versuchen aufzudrücken. Lange Angriffe, immer wieder rein in die Abwehr, 1 gegen 1, das Zeitspiel ziehen. Vielleicht den 7 Meter ziehen, den Freiwurf ziehen. So, ne, viel gebundenes Spiel, das ist ja die Lösung, sage ich mal, dann gegen so eine Truppe wie Melsungen, gegen Mannschaften, die da oben drin stehen. Ja, und da hat sich Melsungen komplett von einlullen lassen und sich dieses Spiel komplett so aufdrücken lassen und es nicht geschafft, wie sie es eigentlich bisher diese Saison gemacht haben, ihren Matchplan dem Gegner aufzudrücken. Und daraus resultiert dann natürlich sowas Absurdes wie 18 Minuten lang kein eigenes Feldtor zu werfen. Am Ende haben sie sich durchgesetzt. Ja, so glücklich würde ich es gar nicht mal nennen. Also sie waren schon die bessere Mannschaft, definitiv. Und was mich gefreut hat, tatsächlich muss ich sagen, ist, dass Julius Kühn mal wieder über eine etwas längere Distanz im Angriff zugegen war und sich da echt gut präsentiert hat mit 5 von 7. 5 Tore gemacht, bei 7 Versuchen gute Quote. Starkes Spiel von ihm.
Ja, und auch vor allem ganz wichtig, auch mit Blick auf die EM, ne? Also wenn ich überlege, wer auch rückkommen links wieder ausgefallen ist, jetzt mit Philipp Weber, der ja wahrscheinlich nicht fit werden wird für die WM, für die EM, ist ja auch schon eine Option, auch wenn der Bundestrainer ja sehr klar gewesen war auf meine Frage damals, dass er das macht halt keinen Sinn, jemanden zu nominieren, der nicht offensiv spielt, aber man hat es gesehen, Kühn kann es noch und ich denke, wenn er mit der Leistung sich auch empfohlen für mehr, weil mit 5 von 7 war er fast der beste Rückraumschütze der Melsunger. Er hatte wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ivan Martinovic klar noch ein bisschen besser mit 8 von 11, hat wirklich ein tolles,
Ja, aber
souveränes
der
Spiel
hat,
gemacht, aber
Ivan Martinovic hat halt alle 7 Meter
ja,
geworfen.
darf man nicht
Das,
vergessen.
also, ne, aus dem gebundenen Spiel, Julius Kühn schon bester Spieler auf dem Platz. Und jetzt hat er natürlich, ja, über einen Monat noch Zeit. Also, wenn er da, bis Weihnachten sind noch viele Spiele, wenn er sich da in der Form präsentiert, dann wird Alfred Gislason nicht an ihm vorbeikommen. Und das ist auch okay dann. Also,
Natürlich, auf jeden Fall. Auf
so
jeden
eine
Fall.
Wurfmaschine brauchen wir.
Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall noch hinweisen an unser Interview mit Julius Kühn, das wir geführt haben vor einiger Zeit. Wenn ihr es nicht gehört habt, gerne da auch natürlich reinklicken. Und lasst uns dann zum Spieler Magdeburger kommen. Denn auch so eine erste Halbzeit, auch das war. Es war einfach nur Tor, 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 Tor. 24 Buden von Magdeburg in der ersten Halbzeit. Der Eisner hatte
Ich
nicht eine einzige Torhüterparade in der ersten Halbzeit. Wirklich gar nichts. Gar nichts. Null. Wurfquote war, glaube ich, bei über 90%.
finde es ja schwach, dass die Magdeburger keine 40 Hütten gemacht haben in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Musste eigentlich bei der ersten Hälfte.
Ja, aber geil, 69 Tore, Mann, das ist doch das, was du als Zuschauer sehen willst, wenn du in die Halle gehst, wenn du im Fernseher einschaltest, so ein Spiel willst du dir angucken. Beide Seiten hören, verteidigen einfach gar nicht, dass die Magdeburger jetzt auch irgendwann sich mal eine Pause in der Abwehr nehmen und nicht vorne wie hinten die ganze Zeit wach sind, ist auch nachvollziehbar, ne? Erst in Saudi-Arabien den Superglob gewinnen, dann haben sie in der Crunch-Time gegen GOG unter der Woche in der Champions League wieder rasiert und großartig aufgespielt. Also die schweben gerade wieder auf so einer richtig starken Welle einfach, ne? 14 Spiele wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und alle gewonnen. Das ist halt schon eine echte Hausnummer. Also Magdeburg, boah. Und jetzt lass dir mal auf der Zunge zergehen, dass Gisli Christiansson immer noch verletzt fehlt. Und
Ja.
Felix Klar hat einfach 12 Mal genetzt bei 14
Das
Versuchen.
ist brutal.
Irre. Und jetzt kommt Gisli Christiansson bald wieder. Der hat ja angekündigt, er ist so ein bisschen vorm Plan in seiner Reha und sein Ziel und seine Einschätzung ist, er spielt Europameisterschaft. Oh, und dann ist aber Magdeburg, sorry, dann ist Magdeburg für mich ganz klarer Meisterschaftskandidat und auch Kandidat für Titelverteidigung in der Champions League. Unglaublich, was da geht.
Ja, man kann aus dem Staunen eigentlich nicht rauskommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, also wenn ich mir das jetzt beispielsweise angucke, ne, also gegen Gok Gutmann war ja, es war ja Michael Daim war total überragend, ne, ein ganz, ganz starker Mann mit 7 Buden und dann spielt er ein paar Tage später spielt er gar nicht mehr. Er hat, glaube ich, nur einen einzigen Wurf, keine Rolle, aber sie gewinnen halt trotzdem mit 38 Buden. Und das ist halt einfach diese diese Qualität, die die auf der Bank haben, ist einfach, es ist so brutal, das anzuschauen, wirklich, also wow, also es macht richtig, richtig viel Bock dazu zu schauen bei dem Magdeburger Spiel. Zumal man auch einfach sagen muss, um das Spiel zu analysieren, die Abwehr von Eisenach war eigentlich prädestiniert für Magdeburg, ne? 3-2-1, du hast viele 1-gegen-1-Duelle und 1-gegen-1-Spezialisten sagen dann natürlich Dankeschön, also das ist ja genau das, was ich haben will.
Komplett, komplett. Felix Klar ist ja vom Spielertypen her relativ ähnlich zu Gisli Kristiansson. Und ja, Magnusson, Umengi, Magnusson, genau das Gleiche. Also ja. das ist ja wie wirklich, du hast es gesagt, wie gemalt dafür. Das ist schon stark so. Und ja, unglaublich gut. Aber ich finde auch, es ist einfach stark zu sehen. Und das ist so für mich der Trainer und die Mannschaft, wo ich finde, da sehe ich über die letzten 2, 3, 4 Jahre einfach, da ist jeder Spieler besser geworden. Wirklich viel, viel besser geworden. So, und auf dieser Welle schwimmen die gerade. Und so ein Felix Klar kommt da rein und hatte Startschwierigkeiten. Der ist nicht direkt gezündet, aber so langsam ist auch er da und kommt ins Rollen und ist voll und ganz in dieser Mannschaft drin. Und ja, das ist stark. Gut, jetzt ist Eisenach natürlich kein Gradmesser, der uns hier irgendwie ins Schwärmen geraten lassen soll. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja auch die Leistungen vorher angesprochen. Stark. Freut mich einfach total zu sehen, wie Magdeburg da aufspielt und auch natürlich weltweit und in Europa die Fahne des deutschen Handballs da hochhält. Ein Wort vielleicht noch zum Gegner Eisenach, Manuel Zehnder. Krass. 100. Tor diese Saison geworfen.
Hat ein bisschen gebraucht.
Spiel. Ja. Naja, der hat erstmal sieben Dinger in der ersten Halbzeit eingeschweißt. Das ist ja schon mal geil. Und dann hat er ewig gebraucht in der zweiten, bis er mal wieder reinwerfen durfte, weil Magdeburg hat dann irgendwann mal angefangen, natürlich auch ein bisschen zu verteidigen. Ja, aber trotzdem wieder 10 Tore gemacht. Also irre, was der auch bei Eisenach da spielt. Na gut, der nimmt sich auch 17 Würfe. Ich lieb's aber. Ich finde ihn großartig.
Ja, es ist einfach, macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen. Also es ist wirklich, er ist wirklich richtig, richtig gut. Und vielleicht haben wir ja bald mal einen Podcast. Mal gucken, oder? Vielleicht. Wir sind ja dann so vielleicht ein paar Leute noch dran. Aber der ist wirklich, also wirklich, macht unglaublich viel Spaß und macht richtig, richtig Laune, da zuzuschauen, weil er einfach wirklich so unbekümmert aufspielt und sich einfach jeden Wurf nimmt. Und das ist, ja, macht einfach Spaß beim Zuzuschauen. Ich glaube, so kann man es einfach, glaube ich, mal relativ gut zusammenfassen zu dem Thema. Dann würde ich jetzt mal eine kurze Pause machen, bevor wir gleich nochmal auf 1-2 Spiele zu sprechen kommen und dann den Blick werfen, natürlich auch die Richtung Frauen, denn auch dort ist natürlich noch einiges zu besprechen, unter anderem ja der anstehende Umzug einer absoluten Top-Mannschaft, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich nochmal einen kurzen Blick werfen auf die Bundesliga, denn wir müssen noch über die verrückte Liga eigentlich sprechen. Also wir haben das schon ein bisschen kurz erwähnt gehabt, wie verrückt das eigentlich ist und eigentlich perfekt modelliert und untermauert unsere These eigentlich das Spiel, was wir am heutigen Montagabend gesehen haben. Wetzlar daheim gegen Gummersbach. Wir erinnern uns, Gummersbach hat klar gegen Melsungen gewonnen. Ja, und verlieren dann in Wetzlar mit 31-33. Ziemlich überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Da glaube ich, hat keiner mit gerechnet, dass das überhaupt nicht funktioniert für die Melsungen oder die Gummersbacher dort zu gewinnen. In Hessen ist ja auch wirklich nur, ja, Katzensprung gefühlt, fahrtweise. Ja, und dadurch kommt Wetzlar ein bisschen hervor und Gummersbach, irgendwie, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, die tun sich manchmal ein bisschen unnötig gegen kleine Gegner schwer, weil sie einfach das Potenzial für mehr haben, aber sich mit solchen Niederlagen so ein bisschen eine bessere Platzierung verbauen, Robin.
Ja, gut, das ist natürlich dann der Unterschied zwischen einem absoluten Top-Team, das da oben dran ist und wirklich sich ja den Kampf um die internationalen Plätze im Zweifel dann auch mal gewinnt und international spielt und einem Team, das halt vor, was waren es, 3 Jahren in die Bundesliga wieder zurückgekommen ist, 2 Jahren?
2.
Also, ja, vor 2 Jahren, ne? Also, klar, Gummersbach ist natürlich immer noch ein großer Name, das ist natürlich was anderes, als wenn jetzt Eisenach aufsteigt oder Barling wieder aufsteigt, so. Aber Gummersbach ist natürlich auch immer noch, hat halt einfach einen Neuaufbau gemacht nach diesem Abstieg. Und dafür, finde ich, schlagen sie sich gut. Melsungen, ja, Wahnsinn, Spiel abgeliefert. Jetzt gegen Wetzlar, es ist einfach wild. Es ist komplett wild, diese Bundesliga, du hast es schon gesagt. Und ich glaube, also ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich selber Training hatte gerade, aber Wenn ich auf die Statistiken schaue, es scheint ein echt harter, guter Kampf gewesen zu sein. Und ich glaube, es war echt ein gutes Spiel. Und ja, Gummersbach ist natürlich schade für Gummersbach, dass jetzt da irgendwie die Füchse, Magdeburg, Melsungen auf einmal natürlich dann auch so aufspielt. Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, das ist halt alles so, ja, schwierig jetzt für Gummersbach. Aber dass sie die Qualität haben, um da richtig mitzumischen, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist der Slogan die beste Liga der Welt. Und das siehst du dann, wenn du dann auf einen Montagabend ins Niemandsland nach Wetzlar fahren musst, wird es halt sauschwer. Und da gewinnst du dann irgendwie im Zweifel auch nicht mal eben so. Ja, und auch wenn es nur ein kurzer Weg war, wie du sagst, aber ja, das geht dann im Zweifel in die Hose.
Ja, definitiv. Und ich meine, das waren wirklich auch nur Kleinigkeiten. Also ich finde, Gummersbach hat vorne sich ab und an so ein bisschen schwer getan, auch ein paar Würfe gehabt, die nicht gut platziert gewesen sind, wo Klimpe ein gutes Spiel gemacht hatte. Hat ja auch so heute sein 200. Ligaspiel gemacht. Der Mann ist 25, das ist brutal. Also der kann da wahrscheinlich nochmal so ein paar Rekorde angreifen, aber wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht mit 7 Paraden. Ich finde halt bei Gummersbach manchmal so ein bisschen so die Torhüterleistung, manchmal noch ein bisschen zu schwankend. Also wenn ich mir die gesamte Saisonquote angucke, bei Ivanisevic und auch bei Rebmann, 26%, das ist jetzt in Ordnung, ist jetzt nicht überragend, auch in dem Partie wieder so, ne, Rebmann 6, Ivanisevic 4, ja, das ist solide, das ist noch nicht so ganz herausreichend, da fehlt es dann vielleicht einfach so ein bisschen zu dieser Top-Klasse, ne? Also zu den Teams, mit denen sich da aktuell so ein bisschen oben mit duellieren. Ich glaube, das ist schon noch so ein kleines Thema, wo man dann ein bisschen dann arbeiten kann, dass man eine Abwehrabstimmung und dann auch eine Torhüter-Zusammenarbeit da so ein bisschen einfach das besser wird. Aber ansonsten, ja, also wie gesagt, das war einfach jetzt mal ein bisschen Pech gehabt. Da gab es wieder schöne Spielzüge mit dabei, wo Djokovic Batze auf Köster den Ball spielt mit so einem schönen Camper. Also die machen schon Spielfreude, aber dann musst du halt auch so ein Spiel dann auch, ja, diesen nötigen Punch dann auch besitzen, auch wenn es vielleicht nicht 100% läuft, dann halt so einen Gegner zu bezwingen, weil, auch klar, Wetzlar hat sich jetzt ein bisschen gefangen zuletzt, bin jetzt auch auf Platz 12 vorgerückt mittlerweile, aber da unten ist es immer noch so eng, ne, zwischen Platz 9 mit Leipzig und Platz 17 mit Eisenach sind es nur 5 Punkte, also es ist immer noch brutal eng, da kann sich ganz, ganz viel noch ändern, aber dann ist wahrscheinlich auch wirklich so dieser, ja, Leistungsunterschied einfach dann so knapp, dass wenn du halt deine 100% vielleicht nicht abrufst, das dann halt nicht reicht, um mit 95% zu gewinnen. Und das macht einfach die Bundesliga aus und so geil auch dieses Jahr einfach zuzuschauen, finde ich.
Ja, total. Du hast es bei Gummersbach gerade nochmal angesprochen, ne? Wenn du dir die Siege von Gummersbach ankostest, sind das immer Highscoring-Siege, ne? Die müssen viele Tore werfen, um zu gewinnen, ne? Gegen Melsungen hast du es gesehen, 37 Hütten gemacht, aber auch wieder 31 kassiert. Es ist am Ende das Torhüterspiel, wenn du es runterbrichst, klar.
Ja. Voll. Ja, auch, ich meine, auch gegen Balingen hast du auch 31 Punkte kassiert. Und jetzt Balingen ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die Highscoring-Mannschaft in dieser Bundesliga zu sein. Absolut. Ja, also von daher. Ja, gut, wir werden natürlich noch weiter darauf schauen, wollen auf jeden Fall noch kurz mal den Blick werfen auch auf europäische Geschäfte. Denn es ist in diesem Jahr bei uns noch relativ kurz gekommen. Und da jetzt auch, ja, am Dienstag anstehen einige Partien, kann man, glaube ich, sagen, Robin, wenn wir uns die deutschen Mannschaften anschauen, nach 3 Spieltagen, läuft alles gut. 12 Spiele, 12 Siege. Was will man eigentlich mehr aus deutscher Sicht?
Also, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass wir da im, wann ist es? Anfang Mai, glaube ich.
Ja, müsste wieder um den Dreh sein, wahrscheinlich, ja.
Sage ich mindestens 2 Mannschaften wieder beim Final Four der Europa League sehen. 2 deutsche Mannschaften.
Da würde ich wahrscheinlich gar nicht groß widersprechen wollen. Ich glaube,
vielleicht wird sogar noch eine mehr. Nein, es ist einfach mega stark und du siehst, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Intensität und die Qualität der Bundesliga zu dieser Saison nochmal zugenommen hat, weil diese Dominanz in Europa auch krass ist und das kommt aus einem extrem fordernden und dich damit auch besser machenden Liga-Alltag.
Definitiv.
Ergibt sich das und das beobachten wir jetzt in der Europa League, aber auch in der Champions League, meiner Meinung nach. Und das ist wirklich stark. Du siehst es, wenn der THW zum Beispiel gegen Paris gewinnt oder Magdeburg, da auch zum Beispiel nach so einem anstrengenden Wochenende beim Superglobe gegen GOG, einfach aufdrehen kann. Hinten raus nochmal. Und das ist, ja, das ist einfach mega cool und freut mich total, einfach das zu beobachten, dass sich die deutschen Teams in Europa so gut schlagen.
Ja, definitiv. Das freut mich auf jeden Fall und das zeigt wirklich dafür, dass das ja sehr, sehr gut läuft aktuell. Wenn wir dann den Blick werfen zu den Frauen, läuft es zumindest in der European League nicht ganz überragend. Natürlich, klar, ein bisschen Pech mit der Auswahl gehabt, dass Bensheim auf Oldenburg getroffen sind, sodass dann einer rausgehen musste. Und Bensheim, die hat wirklich überragend bisher spielen in dieser Saison, haben sich dort den Einzug in die nächste Runde gesichert. Aber bitter ist halt, dass Dortmund es nicht geschafft hat, sich gegen Dunărea Braila aus Rumänien durchzusetzen. In beiden Spielen verloren, knapp daheim, dann in Rumänien dann ein bisschen deutlicher. Das tut schon auch weh. Denn ich hätte der Mannschaft eigentlich zugetraut, dass sie es schafft, aber da sind wahrscheinlich einfach diese Verletzungen, mit denen sich gerade so ein bisschen rumplagen, dann auch einfach zu viele, um dann international dann wirklich so konkurrenzfähig zu sein, um halt dann auch die Gruppenphase zu erreichen.
Ja gut, und der Abgang von Alina Grisels, den darfst du natürlich auch nicht vergessen. Ne? Das ist, also damit ist halt maximale Qualität auch verloren gegangen einfach.
Ja, aber wie gesagt, und halt Bietigheim macht es überragend. Also nach 8 Partien stehen sie auf Platz 3, stehen wirklich gut da. Haben gegen Gjör überragend gespielt, fand ich. Also haben wirklich richtig, richtig gut mitgehalten. Überragend die erste Halbzeit gespielt. Dann sind sie ein bisschen eingebrochen hinten raus, sodass dann Gjör nochmal rangekommen ist und am Ende den Sieg geholt hat. Auch vor allem nach einer starken Torhüterin. Also Rinka Djunjam hat da überragend gehalten, 43% Quote. Also sie hat wirklich nochmal das Tor zugenagelt. Und das war dann hinten raus wirklich so ein bisschen der... Ja, dieser kleine, feine Unterschied, der dann gereicht hat, um das zu schaffen. Und dann, ja, aber trotzdem, wie gesagt, Bietigheim macht ganz, ganz viel Spaß. Und Bietigheim ist eigentlich auch das Thema, Robin, denn das war so ein bisschen eine Überraschung am Freitag, als die Meldung rumging, ja, Bietigheim trennt sich von der SG BBM Bietigheim und zieht um nach Ludwigsburg und wird dann unter dem Namen HB Ludwigsburg antreten. Das war schon sehr, sehr überraschend. Aber liegt da einfach wahrscheinlich daran, dass man Ludwigsburg ein bisschen bessere Voraussetzungen hat, als einfach in Bietigheim-Bissingen.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sebastian, also mich holt jetzt Ludwigsburg auch nicht mehr in den Ofen vor als Bietigheim. ohne Ludwigsburg zu nahe treten zu wollen, ne? Aber das ist jetzt auch nicht die Metropole, in der du auf einmal unglaublich viele mehr Leute erreichst. Deswegen hat mich der Schritt schon gewundert, aber ich glaube, Wenn wir uns anschauen, welche Arbeit in den letzten 5, 6 Jahren bei der SGB in Bietigheim geleistet wurde und wieder gearbeitet wurde, dann ist das keine Entscheidung, die übers Knie gebrochen wurde oder die jetzt einfach mal aus dem Nichts entschieden wurde, sondern ich glaube, da hat man sich schon sehr schwer mitgetan. Das sind natürlich auch die Stimmen, die ich gehört habe, die ich gelesen habe, von zum Beispiel Steffen Merkle, dem Vorstand der SGB Bietigheim. Also das ist natürlich auch eine Entscheidung pro Wachstum dieses Vereins und pro mehr Leute erreichen. Aber natürlich fällt es ihnen auch schwer, sage ich mal, Bietigheim so zu verlassen in der Form und den Namen im Zweifel aufzugeben, weil der Verein sich natürlich unter diesem Namen einen Namen gemacht hat in Handball Deutschland sowieso, aber auch in Europa.
Ja, definitiv. Und ich meine, wenn man sich ja auch anschaut, wo Bietigheim aktuell auch spielt, schon in der Champions League, ist es halt in der MAP Arena in Ludwigsburg. Also da ist ja schon so ein bisschen so eine Verbindung auch da, weil man auch einfach ein bisschen mehr Leute reinbekommt, auch ein bisschen mehr Fassungsvermögen natürlich da ist. Klar, das hilft dann natürlich zu gewissen Teilen. Ich meine, die MAP Arena ist ja auch beim Basketball dort immer relativ gut besucht von den MAP Riesen. Also von daher ist man da schon auch ein bisschen näher an Stuttgart dran. Ich denke, dass trotzdem wahrscheinlich der Standort Stuttgart prinzipiell besser gewesen wäre. Aber natürlich da ist die Frage, okay, kriegst du halt die Porsche Arena voll? Wage ich aktuell noch ein bisschen zu bezweifeln. Dafür ist, glaube ich, der Frauenhandballsport dann noch nicht so präsent genug, zumindest in der größeren Reichweite. Klar, in Stuttgart wahrscheinlich schon eher. Da kann man es vielleicht schon nochmal mit so einem Highlight-Spiel auch schon mal machen. Aber ich glaube, prinzipiell ist das schon nochmal... Der nächste Schritt, wenn man das so nochmal größer aufziehen will. Denn wie gesagt, Bietigheim, ja, die sind ja wirklich aktuell nur international eigentlich zu stoppen. National sind sie ja wirklich das Beste, was es aktuell gibt. Haben ja auch Bensheim Auerbach das einzige Mal nur Punkte liegen lassen. Aber ansonsten cruisen sie ja wirklich durch die Liga durch, auch wenn es den neuen Trainer mit dabei gibt. Aber der macht das trotzdem, auch wenn es ein bisschen Probleme gibt, wirklich sehr, sehr gut.
Ja, pff, national kein Thema, ne? Also sie haben sich ja jetzt schon früh, das finde ich ein bisschen schade, die perfekte Saison versaut, sage ich mal. Also nur Siege. Da hatte ich ja so ein bisschen drauf spekuliert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das ist ja, also da sind ja teilweise Ergebnisse dabei, die sind ja komplett irre. Also, ne, die Anzahl an Toren, die da geworfen wird und diese pure Dominanz, ich weiß nicht, ich glaube, die haben diese Saison schon drei oder viermal über, nee, zwei oder dreimal über 40 Tore gemacht. Das ist einfach,
Es sind sogar
das ist
viermal.
einfach,
Ne, fünfmal
ja,
war sind es. Fünfmal.
fünfmal, ja,
Das
ist
Krasseste
komplett
war einfach im Pokal,
irre.
wo sie mit 57 zu 23 gegen die Vipers gewonnen
Ja, gut, da dachte ich auch wieder, ich habe irgendwas Falsches gelesen. Dann habe ich nochmal nachgeguckt und es stimmte tatsächlich. Also irre.
Ja, und vor allem war es dann auch die richtige Reaktion, ne? Weil du hattest ein paar Tage vor dieses 29-29 gegen Benson Auerbach. Dann flügst du halt einfach über die Vipers hinweg, die mir dem Spiel eigentlich echt leid getan haben. Also die haben sich wirklich versucht zu wehren, aber ich glaube, an dem Tag hätte der wer immer stehen können. Ich glaube, Bietigheim wäre das sowas von egal gewesen.
Definitiv.
Ja, und das zeigt einfach natürlich noch klar, dass natürlich auch noch eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga der Frauen noch aktuell herrscht und es noch nicht die Situation gibt wie in der Bundesliga der Männer, dass halt jede Mannschaft jeden schlagen kann, so ein bisschen, sondern da ist auch schon auch merkbar, okay, da gibt es schon ein, zwei Top-Teams, die schon noch so ein bisschen drüber wegstehen, aber ich finde das durchaus spannend noch einfach, ne? Also wenn ich mal jetzt auch schaue, ne, zwischen Metzing auf Position 6 und auch Bensheim auf Platz 2, das sind nur 3 Punkte. Also da ist noch immerhin alles möglich und nach unten ist noch alles sehr, sehr möglich, aber vor allen Dingen die Situation brennt sich halt in Neckarsulm, ne? Noch kein einziger Punkt geholt in diesem Jahr und das ist schon eng
Ja,
gerade.
aber wir haben ja, also wie oft haben wir letzte Saison über Neckarsulm gesprochen und gesagt, es wäre vollkommen verdient, wenn sie runtergehen und jetzt beweisen sie es einfach. Also da ist irgendwas so arg im Argen, dass es nicht mehr gekittet werden kann, glaube ich. Aber was ich auf der anderen Seite spannend finde, du hast es angesprochen, ne? Also es ist halt im Vergleich zu den letzten Jahren auch viel mehr Mischung, sage ich mal, drin, hinter Bietigheim. Also da ist der Konkurrenzkampf, finde ich, zu dieser Saison nochmal richtig belebt worden. So, und das ist dann, ja, hat so ein bisschen Formel-1-Vibes, ne? Irgendwie. Du verfolgst alles, was hinter Bietigheim passiert, so wie du in der Formel 1 alles verfolgst, was hinter Max Verstappen passiert.
Ja, das ist eigentlich das perfekte Synonym für diese Situation, glaube ich.
Ja.
Aber ja, es ist wirklich schon brutal spannend. Also ich finde, Dortmund muss sich echt ein bisschen auch strecken, die müssen echt aufpassen. Ja, also müssen auch schon wirklich, wirklich wachsam sein. Also auch mich so enttäuscht, auch ein bisschen Buxtehude, nachdem sie letzte Saison echt gut gespielt haben, nur 6 Punkte bisher. Läuft es auch noch nicht so ganz, ganz rund insgesamt, aber ja, wenn wir jetzt auch sagen, jetzt mit Blick auf die anstehende Winterpause, jetzt haben alle Mannschaften nochmal die Möglichkeit, zu relaxen, runterzukommen und dann schauen wir mal, was man dann an ja, Schlüssen rauszieht nach der WM-Pause und dann geht es ja dann nach Weihnachten wieder los mit dem Liga-Alltag und das wird, glaube ich, nochmal eine richtig, richtig heiße Phase dann bis zum Saisonende, weil da stehen noch ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen an einfach. Ja.
Definitiv, definitiv. Und ja, vielleicht holt Neckarsulm ja auch dann danach irgendwann noch mal einen Punkt.
Neckarsulm übrigens immer noch, aber egal. Da sind die ein bisschen, ja, hyperempfindlich, möchte ich es mal beschreiben, dass es bloß Neckarsulm ist. Aber ja, auf jeden Fall, das wird mit Sicherheit noch eine spannende Phase werden. Wir werden natürlich auch das Thema nochmal begleiten, haben nochmal einen Gast in den kommenden Tagen oder in den kommenden Wochen nochmal und werden natürlich uns auch nochmal mit der WM beschäftigen, die hier ansteht, Frauen-WM. Da gibt es mit Sicherheit noch den einen oder anderen Gast, das kann ich schon mal verraten. 2 Nationalspielerinnen sind schon gesaved, möchte ich es mal beschreiben, für Interviews und haben noch einen weiteren prominenten Gast, um mit uns auf das Turnier vorauszuschauen, aber das werdet ihr dann in den kommenden Tagen hören. Deswegen solltet ihr unseren Podcatcher auf jeden Fall abonnieren, was ihr schon längst getan habt. Uns folgen, uns euren Freunden empfehlen, uns auch gerne Rezensionen da lassen bei Spotify und eigentlich habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Ansonsten natürlich auch gerne folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns dort jeweils mit Handle Anwurf. Ja, und dann bleibt es uns nicht, als euch weiterhin eine spannende, handballreiche Zeit zu wünschen, denn Spiele haben wir in den nächsten Tagen weiterhin genug bei den Männern vor allen Dingen und dann natürlich auch mit der anstehenden Frauen-WM. Dann ab nächster Woche wird es mit ihr dann noch genug Handball geben, was zu konsumieren ist. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sehen uns dann wieder demnächst hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.